rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter Talk. Nach dem Ende des ersten Lockdowns vor einem Jahr in Wien, da hat sich etwas Erstaunliches abgespielt. 50.000 Menschen sind auf die Straße gegangen, um sich mit der Black Lives Matter Bewegung in den USA zu solidarisieren und gegen Rassismus hierzulande zu protestieren. Mitorganisatorin war die damalige sozialdemokratische Wiener Bezirkspolitikerin Mireille Ngosso. Frau Ngosso ist heute Gemeinderätin in Wien, also ein bisschen aufregender ist es als im Bezirk. Und bei den Wahlen zur SPÖ-Frauenvorsitzenden vor ein paar Monaten hat sie kandidiert und kam in die Stichwahl, bei der sie sich zwar nicht durchgesetzt hat, aber doch sehr viele Stimmen für eine Newcomerin bekommen hat, was viele überrascht hat. Ich freue mich sehr, dass Mireille Ngosso Gast in diesem Falter Sommergespräch ist. Herzlich willkommen, Frau Gemeinderätin.
Danke für die Einladung.
Mit mir dieses Gespräch führen wird Falter-Chefreporterin Nina Horacek. Hallo Nina.
Hallo.
Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Nina.
Ja, Frau Ngosso, es ist jetzt ein Jahr oder bald ein Jahr her, dass Sie Gemeinderätin in Wien wurden. Sie waren ja vorher auch schon politisch aktiv, sind aber jetzt sozusagen im wichtigsten Machtzentrum der österreichischen Sozialdemokratie. Warum wurden Sie Berufspolitikerin?
Also zuallererst Berufspolitikerin bin ich nicht. Also ich bin schon Politikerin und auch im Gemeinderat, im Landtag, aber ich bin auch Ärztin. Ich übe noch immer meinen Beruf aus. Zwar etwas reduziert mit 30 Stunden, aber ich bin auch immer in der Klinik Hitzing und mache gerade meine Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin. Und in die Politik eingestiegen bin ich vor circa 10 Jahren und begonnen hat das Ganze eigentlich, dass ich bin in der Demokratischen Republik Kongo geboren, in Kinshasa. Das ist genau in Zentralafrika. Und mein Vater hat damals mit vielen anderen als Sozialist gegen Mobutu gekämpft. Das war der damalige Diktator. Manche kennen ihn noch mit diesem Leopardenhut. Und wir mussten dann in ein Land, also in einer Nacht- und Nebelaktion das Land verlassen, sind dann vom Kongo nach Angola ins Nachbarland und dann von Angola nach Europa gekommen und dann nach Österreich. Und zuerst waren wir in Dreiskirchen und dann haben wir uns in Wien installiert. Und mein Vater hat, denke ich, relativ früh mir die Geschichte der Sozialdemokratie gezeigt und auch erzählt. Und die ist mit mir in der Stadt auch herumgegangen, hat mir den Karl-Marx-Hof gezeigt. Ich bin selbst, haben wir am Schöpfer gelebt in diesen großen Gemeindebauten. Und meine Eltern oder meine Familie hat mir die sozialdemokratischen Werte immer vorgelebt. Und für mich war es eigentlich klar, dass wenn ich mich mal politisch engagieren möchte, dass es in der SPÖ sein wird. Und wenn ich meine eigene Geschichte auch ansehe, also über den zweiten Bildungsweg studiert und es nicht immer sehr einfach gehabt habe, bin ich der Sozialdemokratie extremst dankbar, weil ich weiß, dass ich niemals das erreicht hätte, was ich heute bin, wenn es eben nicht die Sozialdemokratie gegeben hat. Und deshalb bin ich dann auch politisch aktiv geworden. Der Anstoß war im Jahr 2000, als die erste schwarz-blaue Bundesregierung war, damals auch mit Schüssler und Haider, wo ich dann auch in der Bevölkerung einfach gemerkt habe, dass sich die Bevölkerung verändert hat, der Rassismus irgendwie legitimiert wurde und da sind mir auch ganz schräge Dinge auch in der in der Stadt einfach passiert. Und das war so der erste
Was meinen Sie mit wegen Dingen?
Zum Beispiel, dass ich aus der U-Bahn-Station ausgestiegen bin und mich irgendjemand angerempelt hat und Bimbo geschimpft hat. Also man hat einfach gemerkt, dass die Stadt oder dass das einfach die Bevölkerung irgendwie aufgeheizt worden ist. Und das war auch das erste Mal, wo ich irgendwie so ein bisschen eine Bedrohung auch gespürt habe. Und das war so der erste Gedanke, wo ich mir gedacht habe, ich möchte mich eigentlich gerne engagieren und würde gerne etwas tun.
Es gibt ja viele Linke, die in NGOs tätig sind. Und diese große Antirassismus-Demo, die ist ja sehr stark von NGOs auch organisiert worden. Aber viele dieser Aktivistinnen und Aktivisten haben Sorgen, ins Establishment zu gehen. Sie sind jetzt beides. Sie sind Aktivistin, aber gleichzeitig sind Sie Teil des Establishments. Im Gemeinderat ist man Teil des Establishments. Zahlt sich dieser Schritt aus Ihrer Sicht?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich hätte niemals diese Kraft oder diese Energie, wenn ich nicht einerseits Aktivistin wäre, weil dadurch bekomme ich einfach wirklich hautnah mit, was die Menschen beschäftigt, was die Menschen brauchen und bin auch mit dabei und kann jetzt so in der Politik als Brückenbauerin, eine Brückenbauerin sein, indem ich wirklich versuche, die Probleme, die ich in der Zivilgesellschaft höre und mitbekomme, in die Politik zu tragen und vor allem auch die wichtigen Player und Playerinnen der Zivilgesellschaft mit der Politik in Kontakt zu bringen.
Kurz nochmal zur SPÖ. Sie haben sich ja aufgestellt als mögliche Frauenvorsitzende in der SPÖ. Also Sie haben kandidiert als Quereinsteigerin. Was war sozusagen die Motivation oder was fehlt Ihnen in der SPÖ-Frauenpolitik, was Sie einbringen wollten?
Ich wollte vorrangig mehr dieses Zivilgesellschaftliche mit einbringen. Und das war so der Hauptgrund für mich, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne kandidieren. Und ich bereue es überhaupt nicht, weil ich habe wirklich eine Chance bekommen, die unterschiedlichsten Frauen in den unterschiedlichsten Bundesländern kennenzulernen, ja, mich mit vielen auch zu vernetzen und auch an gewissen Themen und Projekten jetzt auch wirklich auch zusammenarbeiten zu können. Und ich habe auch den Prozess sehr gut gefunden. Es waren drei Frauen mit unterschiedlichen Themen und auch unterschiedlichen Geschichten, die sich vor der Frauenorganisation präsentiert haben. Es wurde dann gewählt und ich habe es nicht geschafft, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und wir stehen jetzt alle hinter Eva Holzleitner und versuchen jetzt gemeinsam auch die Frauenorganisation neu aufzustellen und vor allem auch mehr in die Zivilgesellschaft hineinzubringen.
Eine andere Frau, hinter der in der SPÖ nicht alle stehen, das hat man am Parteitag schwarz auf weiß bekommen, ist die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, der 25% der Delegierten nicht das Vertrauen geschenkt haben. Woher, wenn Sie kennen die SPÖ sehr gut, woher kommt dieser Unmut gegen die eigene Chefin?
Ich kann jetzt nicht sagen, was der Unmut bei anderen ist. Ich denke mir, sie hat 74% oder 75% bekommen. Sie ist gewählt worden. Sie ist unsere Vorsitzende. Und ich denke, dass sie das wirklich großartig macht, gerade jetzt in der Pandemiezeit. Da sieht man einfach, dass sie Ärztin ist, Expertin ist, sehr klar aufgezeigt hat, was wir in dieser Pandemie auch brauchen. Und ich stehe hundertprozentig hinter ihr.
Aber woher kommen 25%, die sich streichen? Das ist ja ungewöhnlich.
Ich denke nicht, dass das ungewöhnlich ist. Es ist eine Demokratie. Ja, sie hat sich zur Wahl gestellt. Sie hat ihre 75% bekommen. Und sie ist unsere Vorsitzende. Also ich sehe das jetzt nicht als etwas ganz Schlimmes an. Und ich denke, dass das einfach eine demokratische Wahl war.
Frau Ngosa, lassen Sie uns zurückblicken noch einmal auch auf diese große Antirassismus-Demonstration, die ja beeindruckend war. War das aus Ihrer Sicht ein bisschen eine Eintagsfliege? Weil in der Zwischenzeit beschäftigen wir sich wieder mit sehr vielen anderen Themen, aber viel weniger mit Antirassismusarbeit. Oder hat sich etwas getan danach?
Also es hat sich auf jeden Fall was getan. Vielleicht nur kurz zur Vorgeschichte, also oder warum es auch so groß geworden ist. Ich glaube, dass es vielen Menschen in der weißen Mehrheitsgesellschaft oft zum ersten Mal so richtig bewusst geworden ist, was es bedeuten kann, schwarz zu sein. Dass es auch bedeuten kann, dass man eben mitten am helllichten Tag umgebracht wird und dabei gefilmt wird. Und ich glaube, das war so der erste Anstoß, dass das für viele Menschen nicht so klar war. Und was ich auch in den Gesprächen mit den vielen Demonstranten und Demonstrantinnen bemerkt habe oder auch erkannt habe, ist, dass viele von ihnen auch schwarze Freunde oder People of Color, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, als Freunde haben und sie nicht möchten, dass ihre Freunde unter Diskriminierung leiden. Und das Schöne daran ist, es ist eine große Bewegung geworden. Wir konnten sehr viel Bewusstsein auch schaffen und haben aus dieser Bewegung jetzt das Black Voices Volksbegehren aufgestellt, und zwar, das ist ein antirassistisches Volksbegehren, was sich jetzt nicht nur an schwarze Menschen richtet, sondern generell an Menschen, die von Rassismus betroffen sind, und haben die unterschiedlichsten Player und Playerinnen dazu geholt, also zum Beispiel die muslimische Jugend oder auch die Roma- und Sinti-Jugend, wo wir gemeinsam dann wirklich die Forderungen, einen Forderungskatalog erstellt haben und sind jetzt gerade dabei, die Unterschriften zu sammeln, um hoffentlich das auch im Nationalrat dann bringen zu können und das auch dort dann bearbeitet wird.
Was sind Ihre wichtigsten Vorschläge, um etwas zu tun gegen Rassismus? Rassismusbericht der Organisation ZARA vor ein paar Monaten sagt, die Zunahme im Alltag in der Zeit der Pandemie ist beunruhigend. Was schlagen Sie konkret vor?
Also ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, was ich ausgearbeitet habe bei diesem Forderungskatalog, das war der Gesundheitsbereich. Gerade als Ärztin habe ich dann doch ein gewisses Auge, und auch jetzt dadurch, dass ich die letzten 4 Jahre auch in der Klinik bin. Ich habe im Studium zum Beispiel, ich habe Humanmedizin hier in Wien studiert, größtenteils die Krankheiten, die Medikamente, Auswirkungen nur an weißen Menschen gelernt. Größtenteils auch nur weiß und männlich. Auch Gendermedizin ist da auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man immer wieder einbringen muss und aufzeigen muss. Und ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist für die Klinik, dass wir auch lernen und auch wissen, wie sich Krankheiten bei Menschen mit Migrationsbiografie auswirken, wie Krankheiten, Hautkrankheiten sich bei dunkleren Menschen, wie das aussieht, wie man das behandeln muss. Das sind Dinge, die wir einfach nicht gelernt haben und die auch in der Klinik uns dann immer wieder vor großen Herausforderungen stellt. Und das war eine meiner Forderungen, dass ich gesagt habe, es braucht einfach viel mehr Geld in die Forschung, um wirklich auch daran zu forschen, wie sich die unterschiedlichsten Krankheiten bei Menschen mit Migrationsbiografie auswirken. Das ist jetzt mal der medizinische Bereich.
Eine andere Forderung, die Sie auch mal gestellt haben, war eine Forderung nach einer Migrantinnen- und Migrantenquote in der Politik. Wir hatten ja lange die Diskussion zu Frauenquoten, wo es ja mittlerweile auch so ist, dass zumindest manche, nicht alle, aber doch manche, auch konservative Frauen das befürworten. Wie würde diese Migrantinnen- und Migrantenquote funktionieren?
Also diese Migrantinnenquote, die Diskussion ist eigentlich im Zuge des Black Voices Volksbegehren gekommen, wo wir einfach immer wieder diskutiert haben in der Gruppe gemeinsam, wie können wir schaffen, dass Menschen mit Migrationsbiografie die gleichen Chancen bekommen wie eben die weiße Mehrheitsgesellschaft. Weil eins ist schon klar, und das sieht man auch immer wieder, das zieht sich wie ein roter Faden, dass in gewissen Institutionen Menschen mit Migrationsbiografie es einfach schwieriger haben, dort ihren Platz zu bekommen. Und wir sind aber noch nicht sehr weit mit der Diskussion. Wir sind noch immer in der Ausarbeitung. Wir schauen gerade, wie das zum Beispiel in Berlin sein wird, weil Berlin möchte ja für die Verwaltung eine Migrantinnenquote erstellen, um das dann auch wirklich dann noch weiter besprechen zu können.
Aber wäre das nicht auch was, wo Ihre eigene Partei einen gewissen Aufholbedarf hat? Also die SPÖ stellt seit Menschengedenken, könnte man sagen, in Wien die Regierung. Und der Anteil der Migrantinnen und Migranten ist ja auch enden wollend.
Auf jeden Fall. Also haben wir einen großen Aufholbedarf. Ich würde sogar sagen, dass generell alle Parteien in diesem Punkt einen Aufholbedarf haben. Ich sehe mich da in dieser Sache auf jeden Fall als Bewusstseinsschaffende, ja, und immer wieder aufzuzeigen, dass wir hier noch ein Defizit haben und dass wir Menschen mit Migrationsbiografie vor allem auch fördern müssen und mit hinein ins Boot nehmen, um ihnen auch wirklich die gleichen Chancen zu gewährleisten.
Die Diskussion, die es immer wieder gegeben hat in den letzten Jahren, hat sich oft um das Kopftuch gedreht und auch um die Burka gedreht. Sie kennen die Debatte, wir alle kennen die Debatte. Sie haben sich immer gegen Verbote ausgesprochen. Als feministische Frauenpolitikerin fällt es Ihnen da manchmal schwer, diese Position zu erklären, weil es heißt ja oft, das Kopftuch ist ein Symbol besonders strenger patriarchaler Verhältnisse, das muss man daher ablehnen.
Nein, es fällt mir überhaupt nicht schwer, Herr Löw, weil ich mir einfach für mich denke, mit Verboten kommen wir nicht weiter. Ja, was will man damit erreichen? Wir wollen ja erreichen, dass Frauen, die unterdrückt werden, dass wir sie ihnen helfen oder sie unterstützen können. Aber wenn wir ein Verbot aussprechen, dann können ja genau diese Frauen nicht mehr an unserem Leben teilnehmen. Wir können sie dann nur noch schlechter erreichen. Deshalb halte ich überhaupt nichts von einem Verbot, sondern ich denke, es ist wichtig, dass wir die Frauen unterstützen, die unsere Hilfe brauchen, aber diejenigen Frauen, die gerne ihr Kopftuch tragen und selbstbewusst und überzeugt davon sind, die genauso auch stärken.
Das andere, was man machen kann, ist für mehr Diversität wäre Anreize schaffen oder sozusagen Möglichkeiten aufzeigen. Das wäre zum Beispiel auch im Bereich der Polizei, wo ja auch der Anteil der Polizistinnen und Polizisten mit Migrationshintergrund sehr, sehr niedrig ist und bei Weitem nicht den Durchschnitt in der österreichischen oder Wiener Bevölkerung widerspiegelt. Kalifornien macht das in manchen Städten. Da werden gezielt People of Color angesprochen. Bewirb dich bei der Polizei, du, wir wollen dich haben. Warum macht man das in Wien nicht so? Oder wäre das was, was man in Wien auch stärker machen könnte, auch für Menschen, die vielleicht einen afghanischen Background haben, deren Eltern oder Großeltern aus der Türkei gekommen sind und so weiter? Wäre das was, was Sie fordern würden?
Ja, auf jeden Fall. Es hat schon so eine Aktion gegeben von der Polizei. Ich glaube, das war von circa 10 Jahren oder 15 Jahren, wo verstärkt in den Communities gegangen wurde, um eben Menschen mit Migrationsbiografie in die Polizei zu holen. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr stattfindet, aber ich werde auf jeden Fall dafür, weil ich mir denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man Menschen mit Migrationsbiografie unterstützt und ihnen auch die Plattform gibt, wo sie sich auch einbringen können.
Ich meine, ein Anfang wäre vielleicht so etwas wie Antirassismus-Training, intensiveres Antirassismus-Training in der Polizei und auch bei Lehrern. Viele dieser Alltagszwischenfälle, rassistischen Zwischenfälle, passieren ja zum Beispiel mit der Polizei.
Also eine Sache ist natürlich der Alltagsrassismus, der immer wieder passiert und auch in den unterschiedlichen Institutionen passiert. Aber andererseits ist natürlich auch der strukturelle Rassismus. Ja? Und ich denke auf jeden Fall, da haben Sie recht, Herr Löw, dass man mit Antirassismus-Workshops und Sensibilisierungskursen, ob es jetzt bei Lehrer oder Lehrerinnen ist, ob es bei der Polizei ist, auf jeden Fall sehr viel erreichen kann, um vor allem auch die Lehrenden darauf zu sensibilisieren und sie auch zu unterstützen.
Was sagt denn der Bürgermeister, wenn Sie ihm sowas vorschlagen?
Also der Bürgermeister, kann ich nicht so konkret nicht sagen, ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich habe immer wieder Beispiel mit unserem Vize-Stadtrat Christoph Wiederkehr gesprochen, der das auch sehr, sehr positiv sieht und auch wichtig sieht, gerade im Bildungsbereich, dass dort die richtigen Maßnahmen gesetzt werden.
Sie haben zu Beginn des Gesprächs erzählt von den 2000er Jahren, wo Sie in der U-Bahn rassistisch beschimpft wurden. Dieser Alltagsrassismus, dieses Alltagsgift, haben Sie das Gefühl, das wird besser oder wird das mehr oder ist das immer gleich? Also sehen Sie da eine Veränderung? Gibt es eine neue Generation, die sich dessen viel mehr bewusst ist oder starteten wir wieder immer vom gleichen Level weg?
Also ich habe einerseits das Gefühl, dass dass der Alltagsrassismus schon stärker wird als wie früher, aber andererseits habe ich das Gefühl, dass wir gerade eine Generation von jungen Menschen haben, die sehr selbstbewusst sind und sehr gut damit umgehen können und vor allem sehr gut darauf reagieren können. Und das war früher nicht so. Habe ich zumindest das Gefühl. Und ich habe es gemerkt durch die Black Lives Matter-Bewegung, was das bei mir ausgelöst hat. Ich habe jahrelang eigentlich kaum oder sehr wenig über meine Rassismuserfahrungen gesprochen, weil ich immer wieder das Gefühl gehabt habe, wenn ich darüber gesprochen habe, ist es mir einerseits abgesprochen worden oder nicht ernst genommen worden. Und jetzt durch diese Black Lives Matter-Bewegung war das auch für mich irgendwie so ein Befreiungsschlag. Ja, ein Befreiungsschlag, über diesen Rassismus zu sprechen, über den Alltagsrassismus zu sprechen, über den strukturellen Rassismus zu sprechen und vor allem auch viele Betroffene kennenzulernen, denen es genauso ging wie mir oder genauso geht wie mir.
Wow! Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, at Plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Was jetzt in dem Sommer auch diskutiert wurde, war wieder mal, das ist auch eine Diskussion, die irgendwie anscheinend immer wieder kommt, die Diskussion um das N-Wort. Also ausgelöst eigentlich durch die grüne Spitzenkandidatin, die in einem Interview von rassistischen Übungsbeispielen in Schulbüchern, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, erzählt hat. Und das
in Deutschland, Spitzenkandidatin in Deutschland.
Und das verwendet hat und dann sich dann später, also kurz darauf, auch dafür entschuldigt hat. Und plötzlich hat man wieder Diskussion, darf man das sagen? Und da gibt es die einen, die sagen, ja, wir brauchen das in einem historischen Kontext und man kann es ja erklären, aber man kann es nicht einfach streichen. Und die anderen, die sagen, das ist einfach beleidigend, diskriminierend, rassistisch, das wollen wir nicht und akzeptiert das. Und es ist auch die Entscheidung derer, die davon betroffen sind, also nicht andere, über deren Köpfe entscheiden. Wie sehen Sie diese Debatte?
Also zuallererst, weil ich immer wieder das Gefühl habe, es ist so wie ein Feuer, das immer entfacht. Zuallererst möchte ich sagen, dass das hier bei dieser Diskussion, es ist wichtig, dass wir kommunizieren, aber es ist jetzt kein Kampf zwischen weißen Menschen oder schwarzen Menschen oder People of Color. Wir leben hier alle gemeinsam als Gesellschaft. Ja? Und wichtig ist aber anzukennen, dass es eben eine Gruppe von Menschen gibt, die sich durch dieses Wort, durch das N-Wort betroffen fühlt und diskriminiert fühlt. Und ich möchte nicht, dass die nächsten Generationen von Kindern und auch mein eigener Sohn nicht, dass er die Schulbücher oder Bücher öffnet, wo noch immer das N-Wort vorkommt und er oder auch andere schwarze Kinder sich dadurch diskriminiert fühlen. Und ich denke, ich weiß, dass viele Menschen das N-Wort benutzt haben, ohne sich dabei irgendwelche Hintergedanken zu haben, ohne rassistisch zu sein. Nicht jeder, der das N-Wort benutzt hat, ist rassistisch. Ja, ist mir schon bewusst. Nur die Zeit verändert sich und auch die Sprache verändert sich mit. Und Sprache sensibilisiert die Menschen. Und deshalb ist es wichtig anzuerkennen, dass das N-Wort diskriminierend ist und in unserer heutigen Form oder in unserem heutigen Leben keinen Platz mehr hat.
Ich meine, Tabuisierung von Begriffen ist passiert immer wieder in der Geschichte, ist Teil auch eines Emanzipationsprozesses, eines Bewusstseinsprozesses, kann ganz nützlich sein, aber löst natürlich Widerstand aus und löst Diskussionen aus. Jetzt zum Thema N-Wort kommt oft das Argument, okay, das ist Zensur aus antirassistischer Tugendhaftigkeit engt ein den nicht nur den Sprachgebrauch, sondern engt ein auch den Blick auf die eigene Vergangenheit. Also dieser Vorwurf, Zensur, Tugendzensur sozusagen, wenn man das N-Wort nicht aussprechen darf, was antworten Sie da? Ist das was ganz anderes?
Ich habe es Ihnen schon gesagt, ich möchte nicht, dass die nächsten Generationen in irgendwelchen Büchern das N-Wort sehen. Ja? Ich möchte das nicht. Das ist nicht mehr, das hat hier keinen Platz mehr. Es ist ein diskriminierendes Wort, was schwarze Menschen komplett herabsetzt und es hat einfach in unserer heutigen Form keinen Platz mehr.
Man braucht es ja auch eigentlich nicht. Also, will ich nicht mal sagen. Vielleicht kommen wir noch am Schluss ein bisschen zu Ihnen persönlich. Sie haben schon gesagt, Sie sind Ärztin, Gemeinderätin, arbeiten als Gemeinderätin auch noch 30 Stunden die Woche in einer Klinik. Das auch in der Pandemie. Sie haben einen Sohn. Das klingt jetzt nach mehr als 9-to-5, würde ich mal sagen. Wie bringt man das zusammen?
Also ich muss wirklich sagen, es wäre nicht möglich, wenn ich nicht meine Familie hätte. Ja? Also meine Mutter, mein Mann, auch meine Geschwister, jeder hilft mir und uns sehr unterstützend. Jede Woche oder alle 2 Wochen machen wir einen Plan aus, wo ich bin und wer sich um unseren Sohn auch kümmert. Und das funktioniert wirklich nur, weil ich meine Familie habe, die da Gott sei Dank zu 100% auch hinter mir steht, weil es ist nicht immer einfach, politisch aktiv zu sein. Es gibt schwierige Zeiten und da bin ich froh, dass ich nach Hause gehen kann, mich fallen lassen kann und weiß, dass ich da die 100%ige Unterstützung habe.
Sie sind im Kongo geboren. Haben Sie da noch Familie? Also gibt es noch irgendwie, ist es nur Wien Heimat oder gibt es im Kongo auch noch Familie? Haben Sie noch einen Bezug?
Ja, ich habe auf jeden Fall noch einen sehr starken Bezug eigentlich. Ich habe mein vorletztes Studienjahr, Medizinstudienjahr in Kongo absolviert, in einer Uniklinik. Das war eine sehr spannende Zeit, weil das das erste Mal war, wo ich wirklich ein ganzes Jahr im Kongo war und auch vor allem junge Menschen kennengelernt habe, auch die Uni kennengelernt habe. Und dadurch habe ich jetzt einen sehr starken Bezug, weil ich sehr viele Freunde auch jetzt habe, jetzt alle auch schon Ärzte und Ärztinnen sind, in der Klinik sind. Und ich fliege alle zwei Jahre immer wieder mal hinunter nach Kinshasa. Und wir waren auch vor zwei Jahren zuletzt mit den Kleinen zum ersten Mal auch dort. Dem hat es auch sehr gut gefallen. Und ja, wir werden immer wieder hinfliegen, auf jeden Fall. Ich bleibe auf jeden Fall einen starken Bezug mit dem Kongo.
Und können Sie, wenn Sie noch recht klein, als Sie nach Österreich gekommen sind, können Sie sich ja noch erinnern, wie war das als Flüchtlingsfamilie aus Afrika in Wien zu landen?
Also meine Mutter erzählt immer wieder Geschichten von der Flucht auch. Ja. Also sie ist leider oder verständlicherweise nicht jemand, der uns die Fluchtgeschichte gleich auf einmal erzählt hat, sondern sie tut immer so stückelweise, auf einmal kommt wieder was, das setzt man dann wieder so zusammen wie ein Puzzle. Aber immer wieder, wenn sie uns was erzählt von der Fluchtzeit, dann, also ich kann mich an nichts mehr erinnern. Meine Erinnerung fängt eigentlich erst an hier in Wien im Kindergarten und lustigerweise auch, dass ich schon Deutsch gesprochen habe. Also auch nicht, dass ich nicht die Sprache verstanden hätte.
Sind Sie im Kindergarten, hat es da Hürden für Sie gegeben oder sind Sie auch als Kind einer Flüchtlingsfamilie voll akzeptiert worden?
Also ich bin total akzeptiert worden und auch wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, dann sagen sie mir auch, dass das eine andere Zeit irgendwie war. Man war sehr kuriös, dass wir eben eine schwarze Familie aus dem Kongo sind und meine Eltern hatten sehr viele Wiener und Wienerinnen, die uns einfach sehr unterstützt haben. Ich kann mich noch erinnern, dass wir immer in die Kirche gegangen sind in der Früh, also am Abend, und dort unsere Suppe bekommen haben, so eine Suppenküche, wo wir immer die Suppe geholt haben. Und die eine Ausschenkerin war eine Ärztin und ist dann, ich durfte sie dann Omi nennen und ist dann auch meine Taufpatin geworden. Und die hat uns zum Beispiel in den letzten Jahren, also in den Anfangsjahren, sehr, sehr unterstützt. Also es war einfach eine ganz andere Stimmung generell. Und es hat auch generell sehr wenig schwarze Menschen gegeben. Also wenn in der Woche, wenn man einen Schwarzen oder eine Schwarze gesehen hat, war das viel. Ja.
Das heißt, sowas wie eine Black Community gab es damals noch nicht in Wien.
Also ich bin immer wieder erstaunt, wie sich das verändert hat. Ja, es ist, wie viele Vereine und Community aus Afrika es jetzt mittlerweile gibt. Ja, das war zu meiner Zeit überhaupt nicht so.
Also die Afro-Österreicherinnen und Afro-Österreicher.
Genau. Also eine komplett neue Generation, die einfach heranwächst. Und ich finde es total schön, weil es auch eine Generation ist, die sehr sehr stark ist und auch einfach weiß, was sie möchten und sich nicht unterkriegen lassen, sehr stark auch zusammenarbeiten. Also das ist wirklich super. Wenn ich mir jetzt im Vergleich meine Eltern zum Beispiel anschaue oder die Generation meiner Eltern, die erste Generation, die hier nach Österreich gekommen ist, da war das noch ganz anders. Ja, ich weiß, wenn mir irgendwas passiert ist, was Rassistisches oder irgendwas Schlechtes passiert ist und ich nach Hause gerannt bin und das erzählt habe, dann hat meine Mutter, war ihre erste Reaktion immer, psch, psch, psch. Darüber willst du jetzt nicht sprechen, sag's jetzt nichts, ist ja wurscht. Ja? Also für sie war das so still sein, wir sind die Gäste hier, wir müssen froh sein, dass wir hier aufgenommen worden sind. Ja? Verständlicherweise verstehe ich auch alles, aber die nächsten Generationen sind da doch etwas anders, weil sie halt wirklich sagen, wir sind hier geboren und wir fühlen uns als Wiener, Wienerinnen beziehungsweise Österreicher und Österreicherinnen.
Das heißt, die afro-österreichische Community will mitmischen.
Absolut, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft.
Unsere Gesellschaft ist längst multikulturell geworden, ob das jetzt allen passt oder nicht, ob das zu Diskussionen führt oder nicht. Es ist auf jeden Fall eine Tatsache.
Na, ich denke, auch wenn es zu Diskussionen führt, ist es auch in Ordnung. Man muss auch kommunizieren miteinander. Wir leben ja auch hier gemeinsam. Ich denke, was wichtig ist, ist Bewusstsein zu schaffen, dass es eben auch Menschen gibt, die hier leben, die vielleicht nicht weiß sind, aber trotzdem Österreicher und Österreicherinnen sind.
Und da sind Sie vielleicht ein bisschen eine Vorhut im Wiener Gemeinderat, dieser afro-österreichischen Community, oder?
Auf jeden Fall. Ich hätte es mir eigentlich nicht so gedacht, auch schon als ich Bezirksvorsteher, Stellvertreterin geworden bin. Da sind ganz, ganz viele gekommen, auch People of Color, auf mich zugekommen und gesagt haben, ja, ich finde das so super. Und ich wusste gar nicht, dass man in die Politik einsteigen kann. Wie hast du das gemacht? Und es ein wirklich sehr schönes Gefühl. Und aber auch das bedeutet aber auch Verantwortung.
Und das heißt natürlich auch, dass es längst nicht selbstverständlich ist.
Leider, ja.
Was ist denn Ihre Schätzung? Wann wird das normal sein? Ist das die nächste Generation oder da wird es länger dauern?
Ich hoffe, dass es die nächste Generation wird. Ich hoffe, dass wir durch diese Black Lives Matter Bewegung einfach sehr viel Sensibilität und Bewusstsein schaffen können und vor allem auch Gesetze schaffen können, um das zu verändern. Ich hoffe, dass es die nächste Generation ist. Die Generation meines Sohnes, der wirklich in Wien geboren ist und ein echter Wiener ist.
Könnte mal Bürgermeister werden.
Ja, zum Beispiel.
Liebe Frau Ngosso, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Nina Horacek fürs Mitmachen. Das war ein Falter-Sommergespräch mit der Wiener Gemeinderätin Mireille Ngosso. Danke für Ihr Interesse und bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.